Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist bei uns auf Link in der Bibel und eingeschaltet hast. Ich freue mich jedes Mal, bin begeistert über jeden, der dabei ist. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, wer regiert dich? Gefühle oder Gott? Und die Botschaft ist für dich, wenn du immer wieder latenten Zorn in dir merkst oder eine permanente, unterschwellige, niederschwellige Enttäuschung, mit der du durchs Leben gehst, oder so eine leichte Depression ständig spürst und mit der du durchs Leben gehst, dann ist die Botschaft heute Morgen für dich, denn das betrifft viel zu viele. Und wenn du das jetzt zu Herzen nimmst, dann würde dir das wirklich helfen und dein Leben wird sich ändern. Im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 steht ein wunderbarer Vers, eine wunderbare Wahrheit, und da heißt: Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Und das Wort für Furchtsamkeit ist das Wort für Bangigkeit, ist das Wort für mir graust schon vor morgen oder wird es wohl gut gehen, also dieses undefinierte Bange sein, verstehst du? Dass dich davon abhält, unter Leute zu gehen, Sachen zu kaufen, neue Sachen zu unternehmen, dieses sich zurücknehmen, diese Bangigkeit. Gott hat uns keinen Geist der Bangigkeit gegeben. Was für einen hat er uns dann gegeben? Einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das Wort Besonnenheit ist insofern interessant, als es ein gerettetes Zwerchfell beschreibt. Wir kennen das, ein Zwerchfell ist nicht immer gerettet. Okay? Manchmal bebt es vor Furcht oder vor sonst was. Ja. Manchmal in fremden Ländern bebt es noch aus anderen Gründen auch. Aber das ist wieder was anderes. Ein gerettetes Zwerchfell bedeutet, dass du keine Flugzeuge im Bauch hast und keine Bangigkeit mehr hast, sondern dass du ein Maß an Selbstdisziplin hast, das dich diese Dinge überwinden lässt. Und jetzt bin ich schon bei diesem gefürchteten Wort, ja, Selbstdisziplin. Warum komme ich drauf? Wie komme ich überhaupt auf diese Sache? Mir ist was phänomenal Fantastisches, Begeisterndes passiert, neulich im Flugzeug. In 10.000 Meter Höhe ungefähr, irgendwo zwischen München und Dubai. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Ich sitze im Flugzeug, fühle mich nicht so besonders. Sitze drinnen, auf dem Weg in ein Land mit vielen Millionen Leuten, Hunderten von Millionen Leuten, in denen die wenigsten Christen sind. Ganz wenige Christen, ganz viele was anderes. Und ich gehe dorthin, um dort auf einer gigantischen Konferenz teilzunehmen, um dort zu sprechen. Gut, also muss man wissen. So, ich sitze jetzt halt so im Flugzeug und ich sitze in meinem Sitz, der mir zu eng ist. Hier stoße ich an der linken Schulter und an der rechten Schulter stoße ich an und habe so diesen gelangweilten Ennui. Ennui ist das, was zum Beispiel die Franzosen haben, das ist ein französisches Wort. Das ist diese blasierte, gelangweilte Gleichgültigkeit. Diese Unfähigkeit, sich zu begeistern für irgendwas. Und mit genau diesem Ennui sitze ich im Flieger. Ich sitze drinnen und denke mir, ey, Alter, was willst du überhaupt hier? Die brauchen dich im Land überhaupt nicht. Und du fliegst jetzt los und du fliegst durch die ganze Nacht. Die ganze Nacht über fliegst du eingesperrt in diesem Sitz. Und in der Nacht kannst du nicht schlafen. Und wenn du dann landest am nächsten Morgen, dann bist du müde und übernächtig, dann musst du so rumlaufen, ja. Und dann ist es ja nicht so, dass du gleich ins Hotel gehst, um zu schlafen, sondern dann setzt du dich in ein Automobil und dann fährst du durch die Hitze und durch den Staub und durch den Smog eine Stunde, vielleicht zwei Stunden, um dann irgendwo in einem dritten Weltland, in einem dritte Klasse Hotel, irgendwo in eine verlauste, verzauste Matratze zu sinken und zu hoffen, dass wenn du in der Nacht mal rausgehst, ja, dass da nicht im Bad die Kakerlaken hier auf der Dusche rumturnen. Na, und das Essen ist wahrscheinlich sowieso, was soll das? Du bist zu alt für den Quatsch. Nächstes Mal bleibst du daheim. Also ihr merkt, ich war voll bei der Sache. Na, total begeistert bei der Sache. Und ich saß dann drinnen in diesem Flieger und habe mir gedacht, nö. Also diese Befindlichkeit ist nicht die Befindlichkeit, mit der ich in dieses Land gehen will, um dort dann ein paar Wochen zu sein und mich hier durch die Kulissen meines Lebens zu schleppen, ja, zwischen Hitze und Staub und Dreck und Kakerlaken. Nee, 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 mit der Haltung gehst du nicht an die Sache ran. Dann saß ich in meinem Flugzeugsitz und habe mir gesagt, hey, pass mal auf. Deine Sicht ist eine völlig verkehrte. Du wirst in wenigen Tagen auf einer großen Konferenz dort sprechen. Du wirst in dem Land in dem Moment zu mehr Leuten sprechen als jeder andere in diesem Land. Zu mehr Christen auf einem Haufen als jeder andere. Für jeden Prediger ist es eigentlich eine gute Nachricht. Es ist eine freudige Nachricht, mal vor vielen Leuten zu reden. Erstens. Und zweitens, du hast denen was zu sagen. Du hast denen was mitzuteilen. Ich, sagt der Herr, hab dir was mitgeteilt für diese Leute. Das wird ihnen helfen. Und zweitens, es wird nicht so schlimm sein. Als du mal in diesem asiatischen Raum letztes Mal warst, da war das Essen richtig gut. Und Kakerlaken haben sich eigentlich auch eher zurückgehalten. Naja, gut. In manchen Hotels oder in manchen, wie soll ich sagen, Unterkünften war es wirklich so. Da waren die Geckos an der Wand, ja, und die haben dann die Viecher weggefangen und so. Das ist, gibt's auch also alles. Und die Gerüche und so, die es da gibt, die sind also ganz anders, als wir sie hier kennen. Bei uns ist es alles aromatisch. Meine Frau, ja, die ist so blasé, dass sie noch nicht mal die Wäsche raushängen will, sondern die im Trockner tut. Na, da drüben haben die überhaupt keine Trockner. Da waschen die Wäsche im Fluss. Okay, gut. Auf jeden Fall sitze ich also da und rede mir zu. Und ich sage, du hast was zu sagen, erstens. Und zweitens, es ist ein Privileg, ein Vorrecht für dich. Außerdem ist die Mannschaft, mit der du unterwegs bist, gut. Sind nette Leute. Außerdem sind die Stewardessen nett. Und die bringen dir immer wieder was. Und dann habe ich einen Schluck von meinem Orangensaft getrunken, habe mir gedacht, no. Und dann ist was Interessantes passiert. Leute, allen Ernstes. Der Ennui, die Blasiertheit, die Langeweile, die schlechte Laune, das Unfitte, es hat mich verlassen. Es ist weggeschmolzen von mir. Und ich habe mir gedacht, das ist ja dermaßen phänomenal, das muss ich im Hinterkopf behalten oder muss ich mal drüber studieren und musst du mal drüber reden. Denn es ist nicht so, dass du deinen Stimmungen und deinen Launen und deiner Befindlichkeit ausgeliefert bist. Du kannst Einfluss drauf nehmen, ob du in einer göttlichen Qualität lebst oder mit diesem typischen, zynischen, schlecht gelaunten, leicht depressiven, da ist das falsche grammatische Geschlecht, okay, Befindlichkeit nochmal. Wenn du einen Hang in diese Richtung sowieso hast, dann musst du da dagegen arbeiten. Du kannst dich also dagegen entscheiden. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, entscheide dich. Endlich. Na? Entscheide dich. Funktioniert. Ich habe es an mir selber ausprobiert. Ich war mein eigenes Versuchskaniker und es hat funktioniert. So, die Welt sagt, lass dir deine Gefühle raushängen. Leb sie aus, sei authentisch. Ja, sag, wie es ist. Lass den Leuten wissen, wie du denkst und wie du fühlst. Jesus dagegen sagt es ganz anders. Der sagt, verleugne dich selber, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Denn wenn du dein Leben festhalten willst, gewinnen willst, dann wirst du es verlieren. Wenn du aber dein Leben verlierst, um meinetwillen, dann wirst du es gewinnen, sagt Jesus. Er sagt einen ganzen Haufen, das wollen wir jetzt uns genauer anschauen. Jesus sagt dazu das Gegenteil. Die Welt sagt, lass dir es raushängen. Und Jesus sagt, verleugne dich selbst. Die Psychologie sagt, ja, mach Urschreitherapie oder sonst was. Lass deine Emotionen raus, brüll los und so. Geh in irgendeine Kammer, in der du Sachen kaputt machen kannst und so weiter. Heb einen alten Fernseher auf und den Vorschlaghammer und dann kannst du draufhauen, so wie bei den Feuersteinen seinerzeit im Zeichentrick. Und es hilft dir dann. Und Jesus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, verleugne dich selber und nimm dein Kreuz auf dich. Das müssen wir uns jetzt genauer anschauen. Wir finden diese Schriftstelle, eine Version davon, in Lukas Kapitel 9, Verse 23, 24 und 25. Und das schauen wir uns an. Übrigens, meine Mutter hat es genauso gemacht, obwohl sie damals noch nicht so richtig mit dem Herrn gegangen ist. Die hat vor vielen Jahren, in den 70er Jahren, mit meinem Vater zusammen ein Haus geplant. Wollten bauen. Haben die Genehmigung dann auch bekommen und alles, aber zunächst mal haben sie geplant. Sich mit dem Architekten zusammengesetzt und geplant. Und hier sollte ein Schlafzimmer und dann Kinderzimmer und dann noch eins und dies und das. Und oben machen wir dieses und den Gang machen wir so und das Fenster machen wir da. Also sie hat es genauso geplant, wie sie es gewollt hat. Dann haben sie es gebaut und zwar genauso, wie sie es geplant hat. Und dann hat sie nicht gefallen. Dann stand sie im Gang und hat gesagt, mit bebender Unterlippe? Der Gang ist zu dunkel. Der Gang ist zu dunkel, der ist zu dunkel. Was mache ich jetzt? Der ist zu dunkel. Und das kannst du ja nicht mehr ändern. Du kannst jetzt nicht irgendwie den Gang kaputt machen oder die ganze Architektur ändern. Das geht nicht. Na, und der Gang, der war beleuchtet, aber halt von einem Fenster im ersten Stock. Das ging dann über die Treppen, die Treppen runter und dann hat schon beleuchtet, aber es war halt doch recht dämmerig. Wenn man das Zimmer aufgemacht hat und das Bad vielleicht noch, dann ist Licht reingekommen, aber es war ihr zu dunkel. Es war ihr zu dunkel. Jetzt hätte sie die Gelegenheit gehabt, immer und ewig sauer auf sich zu sein und auf diesen dunklen Gang. Hat sie aber nicht gemacht. Sie hat sich selber gesagt, ich kann es nicht ändern. Ich entscheide mich jetzt dazu, der Gang ist in Ordnung, er ist genauso, wie ich ihn gewollt habe. Fertig, aus. Und es hat geholfen. Ich habe von ihr seitdem, und es ist viele, viele Jahrzehnte her, kein schlechtes Wort mehr über ihr Haus, das er geplant hat, gehört. Obwohl sie nicht hundertprozentig zufrieden war damit. Stell dir das mal vor. Da ist jemand mit etwas zufrieden, was nicht hundertprozentig ist. Hält man es aus. Okay, hast du Lukas Kapitel 9 in der Zwischenzeit gefunden? Vers 23. Ich lese mal vor, was da steht. Und zwar, er sprach aber zu allen, Jesus spricht zu allen, das bedeutet zu dir und mir auch, wenn jemand mir nachkommen will, wenn jemand also ein Christ sein will, wie der Erfinder das gedacht hat, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich, sag mal täglich. Du wirst also, wenn du täglich dein Kreuz aufnehmen sollst, täglich mit Tätigkeiten konfrontiert sein, die du nicht tun willst, aber die notwendig sind. Die vielleicht sogar schwer sind, aber notwendig sind. So wie das Kreuz schwer war und nicht angenehm, aber notwendig. Also versöhn dich mit dem Gedanken, du wirst jeden Tag, und Gott belohnt dich, also Gott befreie dich davon nicht, du wirst jeden Tag Dinge tun müssen, zu denen du keine Lust hast, die aber notwendig sind. Lass mich so ein bisschen auf das Verleugnen und so weiter eingehen. Was meint Jesus, wenn er sagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und täglich und folge mir nach. Was meint Jesus mit verleugnen? Verleugne sich. Folgendes Beispiel. Du bist also ein junger Vater, du hast Kinder, die dich vergöttern. Ihr Vater ist der Größte, du bist stärker. Du kannst, wenn du willst, könntest du den Vater von deinem Freund locker verhauen. Außerdem bist du viel cleverer als der und überhaupt deine Kinder, die lieben dich also, okay? Die hängen an dir und die hängen an jedem deiner Worte, das du sagst. Und deine Frau, die liebt dich auch. Die liest dir jeden Wunsch von den Augen ab. Du bist daheim und es ist alles wunderbar. Ach, du bist der König. Und du möchtest eigentlich überhaupt nicht fort. Aber einer muss ja. Und du bist in dem Fall du. Dann verleugnest du dich jetzt. Du stehst also auf, schüttelst deine Kinder ab, trennst dich von deiner Frau, die dich halt gar nicht loslassen wollen, ja, weil sie dich so lieben und so bei sich haben wollen. Und dann gehst du und ziehst dir den Blaumann an. Und dann fährst du auf die Arbeit mit dem Henkelmann, den dir deine Frau gepackt hat. Du ziehst dir eine Knechtsgestalt an sozusagen, du bist Arbeiter, fährst auf die Arbeit und bist dann Befehlsempfänger. Daheim bist du, der die Befehle gibt. Sohn, hol mal dies, Frau, bitte. Und keiner kann dir widerstehen. Die machen einfach mit. Es ist so super. Aber auf der Arbeit ist es genau andersrum. Da bist du nicht mehr der König. Da verleugnest du dein Königtum. Da bist du der Blaumann-Man und da bist du der Befehlsempfänger. Da tust du, was der Chef sagt. Und du tust das aus einem Grund. Aus Liebe zu deiner Familie. Weil die müssen ja von irgendwas runterbeißen. Ja, und so arbeitest du also, dass du dann was hast, dass du denen geben kannst und dass dann also deine Frau sich ausleben kann im Geschäft und einkaufen kann, wie sie will und deine Kinder die neuesten, teuersten Markenklamotten haben. Ja, irgendjemand muss sie ja bezahlen. Und das dann also du machst. Wisst ihr, dass das eigentlich ein Muster ist von Jesus? Jesus hat es genauso gemacht. Jesus war im Himmel als König, als Allmächtiger, Allwissender. Und er hat seinen Blick auf die Erde gerichtet und hat gesehen, dass seine Kinder auf der Erde gefallen sind, in Sünde gefallen sind, ein Problem haben mit sich selber und dringend Erlösung brauchen von ihrem Wesen, von ihrem verdorbenen Herzen. Er hat gewusst, irgendjemand muss deren Sünden auf sich nehmen, irgendjemand muss ihnen eine neue Natur einpflanzen. Aber die können das untereinander nicht. Weder Ideologie noch Philosophie noch Religion noch sonst was kann das bewirken, die Veränderung im menschlichen Herzen. Jesus hat erkannt, ich muss selber kommen und muss das menschliche Herz operieren, dass sie dann, wenn sie an mich glauben, von neuem geboren werden, ein neues Herz bekommen und gerettet werden. Und dann hat er in den sauren Apfel gebissen. Er hat seine göttliche Krone genommen und seine Allmacht abgelegt. Und seine Allwissenheit, alle diese Dinge hat er ausgezogen. Seinen königlichen Mantel hat er abgelegt, hat ihn in die göttliche Garderobe gehängt. Hat sich zu nichts gemacht, sagt der Philipperbrief Kapitel 2, Vers 7. Jesus hat sich Knechtsgestalt angezogen. Stell dir mal vor, du wirst angebetet im buchstäblichen Sinn. Du wirst vergöttert von allen. Alles, was du sagst, wird gemacht. Alles, was du willst, ist gut. Und im nächsten Moment bist du weder allwissend, noch allmächtig, noch sonst was, sondern du hast dich selber reduziert aufs menschliche Maß, Knechtsgestalt angezogen. Jesus geht in den göttlichen Fahrstuhl und fährt hinunter in den Leib der Maria, in die Umkleidekabine des Leibes der Maria und zieht sich dort einen Leib aus Fleisch an und wird geboren in der Achselhöhle der Welt der damaligen Zeit, in einem sehr unbeliebten Weltfleck, in ein Volk hinein, das nicht besonders beliebt war, um dort als Mensch zu leben, um zu erleben, wie das ist, wer man Mensch ist und nicht allwissend ist und allmächtig ist. Jesus lernt an dem, was er jetzt lernen muss, den Gehorsam. Er merkt jetzt, wie das ist, wenn man Befehlsempfänger ist und nicht mehr Geber. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Jesus oft frustrierend war. Er ist mit fehlbaren Menschen zusammen und er selber, verstehst du, er ist intelligenter als alle anderen, als sein Ziehvater. Er als Zwölfjähriger sitzt bereits in den Bibelschulen und in den Universitätshallen des Tempels in Jerusalem und spricht dort mit den Professoren und mit den Rabbis seiner Tage auf ihrem Niveau. Die sind verwundert über die Antworten, die er gibt. Stell dir mal das Intelligenzniveau vor, das Bildungsniveau, die Auffassungsgabe, diese Ultrabrillanz, die Jesus an den Tag legt. Und du bist ständig mit Leuten zusammen, die dich nicht kapieren, die dich nicht verstehen. Du bist der ewige Außenseiter. Jesus ist der ewige Außenseiter gewesen hier unten. Die haben ihn nicht verstanden, nicht mal seine besten Freunde. Und das musst du erst mal drauf haben, mit solchen Leuten dann da zurechtzukommen und zu leben und alles. Warum hat Jesus das gemacht? Natürlich, um uns zu erlösen, unsere Sündennatur auf sich zu nehmen am Kreuz dann. Aber auch, um zu lernen und zu wissen, wie das ist, wenn man Mensch ist. Damit er dann als Mensch unsere Anliegen vor Gott vertreten kann, in einer Art und Weise, wie er das nicht könnte, wenn er das nicht durchlebt hätte. Jesus ist der absolut überqualifizierte, total qualifizierte Hohepriester der Menschheit, meine Damen und Herren. Er ist einzigartig unter den Menschen. Jesus hat es gemacht. Er hat seine Göttlichkeit abgelegt, hat sich einen Blaumann angezogen, einen Henkelmann packen lassen und ist runter und auf die Erde. Und 30 Jahre ist er rumgelaufen, hat gearbeitet und gemacht und getan mit denselben Beschränkungen wie ein ganz normaler Mensch. Bis eines Tages der Geist Gottes auf ihn kam und ihm die Fähigkeiten gegeben hat, die er dann hatte. Als gesalbter Mensch, als der Messias hat er seinen Messiasdienst begonnen. Nicht als Gott, sondern als Mensch, verstehst du? Natürlich war er Gott, aber seine Göttlichkeit hat er im Himmel gelassen. Er war hier unten auf der Erde Mensch, deswegen sagt er, ich kann nichts von mir selber tun, außer was ich den Vater tun sehe. Wenn der Vater mir Signale ins Herz hineinfunkt und der Geist Gottes mir dann die Kraft dazu gibt, dann wecke ich die Toten auf, das ist überhaupt kein Thema. Aber solange er das nicht tut, tut sich da nichts. Von Jesus selber heißt es, dass er zum Beispiel in Nazareth keine Wunderwerke tun konnte, obwohl er der Sohn Gottes war, der Gesalbte des Herrn. Weil die ihn abgelehnt haben, weil kein Glaube da war. Was uns zum Nächsten bringt. Ja, der Gerechte wird durch Glauben leben. Wenn du immer nur auf die Welt schaust und auf die Probleme der Welt, dann bist du nicht im Glauben. Dann, wenn du ständig diese Enttäuschung, diese Depression mit dir herumschleppst, diesen Ennui mit dir herumschleppst, dann rechnest du nicht mit dem Eingreifen Gottes, gesteh dir das ein. Bist du noch da? Wenn du die ganze Zeit mit diesem Trauergesicht rumläufst, dann rechnest du nicht mit Gott. Dann bist du nicht im Geist des Glaubens unterwegs. Und ich möchte dir helfen, in den Geist des Glaubens hineinzukommen, damit der Einfluss Gottes in deinem Leben wieder fühlbar wird. Also, Jesus hat es gemacht. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Er hat die angenehme Umgebung verlassen, hat die unangenehme Umgebung gewählt, freiwillig, aber nicht zur Selbstquälerei, sondern weil es notwendig war. Ein Kreuz ist was Schweres, ein Kreuz ist aber was Notwendiges. Es ist absolut notwendig gewesen, dass Jesus ans Kreuz ging. Sonst wären wir bis heute verloren. Ich bin froh, dass er das gemacht hat seinerzeit. Ja, denn am Kreuz hat der große Austausch stattgefunden. Deine Sünden hingen da, wurden aber verschlungen von seiner Gerechtigkeit. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt, an Jesus glaubt, an sein Werk am Kreuz glaubt, Der wird von neuem geboren, kriegt neues Leben von Gott und eine neue Weltanschauung, eine neue Anschauung, neue Augen des Glaubens. Ja, und diese Augen des Glaubens, die möchte ich, dass du dir anziehst. Das kannst du. Es wird immer wieder so sein, weil wir einfach so gepolt sind, dass wir grundsätzlich auf eine negative Schiene kommen. Wenn wir uns selber überlassen bleiben, dann würden wir auf der Schiebenebene nach unten rutschen. Ist einfach so. Wir müssen aktiv dagegen steuern. Hast du das gehört? Du musst aktiv dagegen steuern und musst sagen, nein. Größer ist der, der mit mir ist und der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Der mit mir ist, ist der Überwinder. Er führt mich im Triumphzug umher auf der Triumphstraße. So ist es. Und wenn deine Gefühle sagen, nein, dann sagst du eben doch. Und entscheidest dich zu dieser Sichtweise. Und dann wird diese Ennui, diese blasierte Langeweile, diese Lustlosigkeit dich verlassen. Oh, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber das ist gute Nachricht. Es funktioniert, ich habe es an mir selber ausprobiert. Ja, tatsächlich, es funktioniert. Und wir hatten dann auch eine gute Zeit. Ja, ich bin gelandet damals quasi schon mit Beinen in Bewegung und dann ging es auch gleich richtig los. Wir haben eine wunderbare Zeit gehabt. In der Halle waren es 40 Grad, draußen waren es 30. Wir sind dann zum Abkühlen rausgegangen. Und Leute haben sich bekehrt. Es sind wunderbare Dinge Gottes passiert. Zeichen und Wunder Gottes sind passiert. Und wir sind gut angekommen. Das war alles wunderbar. Also es hat sich schon rentiert. Aber wenn ich da gestanden wäre, hallo, ihr vielen Tausende, ich weiß überhaupt nicht, was ich eigentlich überhaupt will bei euch hier. Und noch was, das Essen war hervorragend. Keine Kakerlaken im Hotel. Bett war bequem. Und Essen war hervorragend. Ja, ich habe dann Gewürze eingekauft oder kaufen lassen. Und meine Frau, die experimentiert seinerzeit. Und ich auch. Hier, ein bisschen da und so weiter. Und gutes Zeug. Super gutes Zeug. Gut, also, so verleugnest du dich selber. Jesus hat sich auch in Gethsemane verleugnet. Als er in Gethsemane war, hat er sich verleugnet. Vater, ich will nicht ans Kreuz. Wenn es eine Möglichkeit gibt, mir das zu ersparen, dann sei so gut, erspar es mir. Ich habe keine Lust. Ich habe es mir anders überlegt, ich will nicht mehr. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und was hat Gott gemacht? Hat er ihn verschont vor dem Kreuz? Nein. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat ihm einen Engel gesandt, der ihn erfüllt hat mit Kraft. Und dann war plötzlich der Ennui, die Erschöpfung, die Depression, die Blasiertheit, ihr wisst schon, diese blasierte Langeweile, dieses Ich will nicht, das war weg von Jesus. Und er war anders drauf, er war kraftvoll und stark drauf und hat dann eine dermaßen überzeugende, ich will nicht sagen Vorstellung, aber ein dermaßen überzeugendes Zeugnis abgelegt. Ja, also das ist beispielhaft. Und das ist exakt genau das. Schau, du und ich, wir werden uns immer wieder in der Situation finden, dass wir für bestimmte Dinge keine Lust haben, so wie Jesus nicht ans Kreuz wollte. Keine Lust hier, ruf auf der Arbeit an, ich habe heute keine Lust, der Chef war so ein Stinker gestern, ich gehe heute nicht. Ja, wie lange soll das gehen? Ja. Na, was soll das? Ab und zu musst du in den sauren Apfel beißen und loslegen. Dinge tun, täglich dein Kreuz aufnehmen, Dinge tun, zu denen du keine Lust hast, aber die nötig sind, die notwendig sind. Der Vater hat Jesus die Aufgabe nicht erlassen. Er hat ihn gestärkt, damit er diese Aufgabe mit Kraft erledigen kann. Und Gott hat dieses Maß an Kraft auch für dich. Hast du das gehört? Für dich, absolut. Schau, lass mir weitergehen. Anderes Beispiel, David zum Beispiel. David hatte die Verheißung von Gott, der nächste König zu sein. Der existierende König Saul hat es erkannt und dann hat er sich gesagt, nö, ich bleib König. Und hat den David durch Feld, Wald und Wiesen gejagt, wollte ihn töten. Hat er jahrelang versucht, hat es nicht geschafft, weil Gott seine Hand auf ihm hatte, auf dem David. Und eines Tages war es so, dass Saul mit seinen Elitetruppen wieder hinter David her war und sie haben im Wald genächtigt. Und David, der wie Robin Hood im Wald gelebt hat, der hat es gesehen. Und dann ist er übermütig geworden und hat gesagt, wer geht mit mir in den innersten Verteidigungsring hinein, den die Soldaten um den König herum gebildet haben. Und dort klauen wir dem König dann den Speer und den Wasserkrug und dann schleichen wir uns wieder davon. Und am nächsten Morgen fragen wir dann den König so aus der Distanz, so mit dem Megafon, König, wo ist denn dein Speer, wo ist dein Wasserkrug? Und dann sieht er, dass sie weg sind und dass sie bei uns sind. Und dann weiß er, dass wir nichts gegen ihn haben. dann wird er sehen, dass ich sein Leben verschont habe, sagt sich David. Und auf die Art und Weise kommen wir vielleicht wieder zusammen und wir haben wieder Frieden. Es ist gut, was David hier denkt. Amen. Aber er nimmt einen Typen mit namens Abishai. Und es ist sein Neffe, das ist der Sohn seiner Schwester Zeruja. Und diese Typen, die haben ein sehr flexibles Gewissen gehabt. Zeruja, Joab, Asael, diese Typen, die haben einen starken, guten Leiter gebraucht, dann waren sie gut. Wenn sie sich selber überlassen waren, dann sind die abgedriftet, die wären Mafiosos geworden. Ja, das waren knallharte Typen, waren das. Und dieser Abishai, der geht jetzt halt so mit David mit. Kühn, loyal. Und sie schleichen sich hinein, an der Wache vorbei, die pennt, an der zweiten Wache vorbei, bis sie durch den innersten Ring dringen, durch Soldaten, die alle um den König herum lagern. Natürlich ganz innen im Ringestall ist der König. Und jetzt stehen David und Abishai da. König schläft, er schnarcht leise. Die Grillen zirpen, ja, und Mondlicht bescheint sie. Und plötzlich wird der Abishai übermütig. Er sagt, David, jetzt hör mal zu. Onkel David, hör mal. Siehst du den Speer? Nimm ihn und stich zu. Auf die Art und Weise kommst du auf den Thron. Gott hat deinen Feind in deine Hand gegeben. Alles, was noch zwischen dir steht und dem Thron, ist, dass du dein Knie beugst vom Teufel und ihn anbetest, dadurch, dass du einen Mord begehst. Und dann kommst du auf den Thron. Und David sagt, sag mal, spinnst du, das ist der Gesalbte des Herrn? Wenn der stirbt, dann nicht durch meine Hand, sondern durch die Hand des Herrn. Entweder Gott gibt mir den Thron oder ich will ihn nicht. Abishai nimmt Speer und Krug und dann schleichen sie sich wieder zurück. Und tatsächlich, am nächsten Morgen zeigt David dann also über eine Schlucht hinweg dem König den Speer und den Wasserkrug. Das Leben des Königs war in seiner Hand. Er hat ihn aber verschont. Und Saul sagt dann, oh mein Sohn David, ich hab's nicht so gemeint, ich lag falsch. Komm doch wieder und wir vertragen uns, aber David war schlau genug, das nicht zu machen. Wisst ihr, Abishai hat hier die Rolle gespielt vom Teufel. Denn erinnert euch, wie der Teufel zu Jesus kam. Er kam zu Jesus, hat ihn auf einen hohen Berg gebracht, so wie David Abishai auf den hohen Berg ging, wo der König gelagert hat. Naja, der Teufel ging mit und hat Jesus die Reiche der Welt gezeigt und hat gesagt, die gehören mir. Adam hat sie mir übergeben durch den Sündenfall. Ich bin jetzt der Gott dieser Welt. Und wem immer ich will, dem übergebe ich diese Reiche. Jesus, wenn du deine Knie vor mir beugst, du Superbegabter, dann gebe ich dir meine Vollmacht und ich mache dich zum König der Welt. Ich mache dich zum Kaiser von Rom. Ich mache dich zum Weltbeherrscher. Alles, was du tun musst, ist dein Knie vor mir beugen und mich anbeten. Und wisst ihr, der Teufel, der will nicht mit Worten angebetet werden, sondern durch Taten. Was ist eine Tat, die dem Teufel gefällt? Einen Mord zu begehen zum Beispiel. Wenn David den Saul erstochen hätte, das wäre genau nach dem Geschmack vom Teufel gewesen. Ja, denn das Wort Gottes sagt, du sollst nicht töten. Er hat was dagegen gemacht, um auf den Thron zu kommen. Naja. Und viele machen das ja. Ja, es gibt immer wieder Putsch und was weiß ich was alles. Und Gott hilft den Leuten nicht beim Putschen, grundsätzlich. Naja, auf jeden Fall sagt Jesus, nein, geh hinter mich, Satan. Geh hinter mich, Satan, denn du sollst keinen anderen anbeten als den Herrn. Ja. Und fertig aus. Wisst ihr, dass Jesus öfter mal gesagt hat, geh hinter mich, Satan. Einmal hat er das zu Petrus gesagt, der ihm das Kreuz ausreden wollte. In der Wüste hat er es zum Teufel gesagt, geh weg, geh hinter mich, Satan. An anderen Stellen hat er das gesagt, geh hinter mich, Satan. Jesus musste dem Teufel widerstehen. Und wenn Jesus dem Teufel widerstehen musste und seine Gedanken abwehren musste, dann musst du das auch. Wenn ihm das nicht erspart geblieben ist, dann bleibt uns das auch nicht erspart. Glaubst du das? Also ab und zu musste diese hanebüchernen teuflischen Gedanken ganz einfach abweisen. Im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 8, da heißt, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. Wenn du willst, dass der Teufel vor dir flieht, dann musst du ihm widerstehen. Jesus hat dem Teufel 40 Tage in der Wüste widerstanden. Und es war nicht angenehm, wir wissen das. Er hat gehungert. Der Teufel hat zu ihm gesagt, sprich zu diesem Stein, dass er Brot wird. Aber Jesus war Mensch, wisst ihr? Und wenn der Vater nicht zu ihm sagt, sprich zu diesem Stein, dann wird er Brot, kann Jesus da nichts tun, weil er eben begrenzter Mensch ist. Aber der Vater hat nichts zu ihm gesagt. Wenn also Jesus zu dem Stein gesprochen hätte, werde Brot, hätte sich exakt genau nichts getan und der Teufel hätte gelacht. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes ausgeht. Und wenn Gott nicht zu mir sagt, sprich zu dem Stein, ja, dann werde ich das auch nicht machen. Jesus hat seine Grenzen akzeptiert. Akzeptierst du ab und zu auch deine Grenzen? Hallo? Dass du weißt, das kann ich und das kann ich nicht. Jesus hat es gemacht. Später hat Jesus aus 5 Broten und ein paar Fischen 5000 gespeist. Also sein Wort hatte dann schon Macht und er konnte durchaus Essen herstellen. Aber für sich selber zu diesem Zeitpunkt nicht. Jesus sagt, ja, der Vater hat mich in die Wüste hineingeführt und jetzt hat er mich dort sitzen lassen. 40 Tage, jetzt bin ich hungrig, aber ich bin immer noch im Willen Gottes. Wenn es jetzt langsam ans Verhungern geht, dann ist es nicht mein Problem, sondern das Problem Gottes. Ich weiß, dass ich von Gott gehört habe. Erfolg zu haben in dieser Situation ist nicht mein Problem, sondern Gottes Problem. Und ich werde mir da also nicht selber helfen, denn ich kann mir da nicht selber helfen. So widersteht er dem Teufel also wieder und wieder und wieder. Übrigens, falls du dir denkst, ach, der Typ, der ist so nett. Er ist zwar ein Stein, ich gebe es zu, er ist kein Christ. Aber wenn ich den erstmal geheiratet habe, dann spreche ich zu diesem Stein und dann verwandelt er sich in Brot. Dann ändert sich der, dann ändert er sich, dann rede ich an den hin und dann ändert er sich. Weißt du, was der machen wird? Der wird exakt genau nichts dergleichen tun. Wenn Gott zu dir sagt, ja, das ist eine interessante Type, aber er liebt mich und du kannst ihn heiraten, der wird sich ändern im Laufe der Zeit, dann ist es eine Sache. Wenn du aber sagst, hey Herr, ich weiß ganz genau, dass diese Person vollkommen unzureichend ist, dass das, was da ist, nicht nährt. Die Person ist falsch, aber ich will einfach sehr haben, einfach, weil ich das will. Ich werde zu diesem Stein sprechen, dann wird er was werden im Laufe der Zeit. Kannst du ewig drauf warten, wird nicht passieren. Da, 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 da. So ist der Blues entstanden, meine Damen und Herren. Ja, okay, also folgendes. Lass mir ein kurzes Zwischenfazit hier ziehen. Wenn deine oberste Priorität ist, gute Gefühle zu haben, sich ja nicht allzu sehr anzustrengen, sich durchzuwurschteln, aber vor allem gute Gefühle zu haben, wenn gute Gefühle deine oberste Priorität sind, dann wirst du wenig erleben von diesen guten Gefühlen. Wenn gute Gefühle aber nicht deine oberste Priorität sind, wenn du ab und zu bereit bist, in den Blaumann zu steigen und zu arbeiten, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun willst, aber die notwendig sind, dann wird dich, während du das tust, eine Energie überfallen, die du vielleicht in der Vergangenheit so noch gar nicht gekannt hast. Okay, dann wirst du sie bekommen, diese guten Gefühle. Das ist konterintuitiv. Aber Jesus spricht davon. Ich lese es euch vor. Ich lese mal ein bisschen weiter. Und zwar sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will und sich verleugnet, den nehme ich sein Kreuz auf, lass mich noch was sagen, weil ich gerade dran denke. David hat Saul gegenüber sich selber verleugnet. Er hat sich nicht auf den Thron selber geputscht, hat er nicht gemacht. Aber David hat sich einmal nicht verleugnet, und zwar als er die Bathseba gesehen hat. Da hat er sich nicht verleugnet, da hat er seinen niederen Trieben nachgegeben. Das ist nicht gut. Es ist furchtbar. Er hätte sich sagen können, oh ja, die Frau sieht wirklich schön aus, die ich da zufällig sehe hier. Zufällig, ich habe ja nicht nach ihr gesucht. Sie taucht plötzlich vor meinem Bildschirm auf. Da ist sie. Hinreißend. Aber statt jetzt den Computer auszuschalten und wegzuschauen, glotzt David mehr und mehr und mehr und sagt sich dann, die muss es sein. Er hätte sich sagen können, nein, 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 du Schafskopf. In deinem Harem sind die schönsten Frauen des ganzen Landes. Du kannst auf einen Klingelknopf drücken und dann kommen die und du kannst dir eine raussuchen. Warum musst du jetzt mit einem Affentrieb befallen, plötzlich die haben, die schon einem gehört? Das ist die Frau des Uriah. War ihm vollkommen egal zu dem Zeitpunkt, er hat sich nicht verleugnet. Was war das Resultat? Er hat Bathseba bekommen. Er hat sie bekommen, aber um was für einen Preis? Ihr Mann ist gestorben. Im Krieg zufällig durch ein Attentat von David. Er hat ihn umkommen hat lassen im Feld. Erstens. Und zweitens, wenn du mal die Psalmen nachliest, wie es ihm ging, nachdem er fertig war mit Bathseba. Der hat an allen möglichen psychosomatischen Leiden gelitten. Der hat diesen Ennui plötzlich gehabt und konnte ihn nicht mehr loswerden. Er hat sich krank gefühlt und morsch gefühlt. Er hat Paranoia geschoben, Angst gehabt vor den Leuten, die bei ihm waren. Es war furchtbar. Er hat keinen Draht mehr zu Gott gehabt. Das war schlimm. Ein ganzes Jahr lang war das wirklich, wirklich schlimm. Da gibt es Psalmen, die kannst du da nachlesen. Da steht alles Mögliche drin, wie schlecht es dem David ging. Es ging ihm erst besser, als der Prophet Nathan zu ihm kam und ihn zur Rede gestellt hat. Dann hat er endlich seine Sünde bekannt, hat seine Beziehung zu Gott repariert und dann wurde es wieder besser. Dann ist die Freude an seiner Erlösung, am Heil wiedergekommen. Aber die hat er vollkommen verloren gehabt. Vollkommen. Warum? Weil er sich nicht verleugnet hat, weil er sein Kreuz nicht auf sich genommen hat. Sein Kreuz auf sich genommen, ja, auf den Klingelknopf zum Harem drücken und dann die Mädels kommen lassen. Du meine Güte. Ja, was für ein Kreuz. Nein, stattdessen muss es unbedingt die sein. Ja, er hat sie bekommen. Aber das Kind, das sie produziert haben, das ist gestorben. Allerdings haben sie wirklich, wirklich ernsthaft Buße getan. Sie haben sich zusammengerauft und dann hat Gott ihnen Salomo gegeben. Der Weise war, der Gott geliebt hat und Gott ihn geliebt hat. Er war ein wunderbarer Mann Gottes am Anfang. Also, auch wenn eine Ehe katastrophal beginnt, sie muss nicht katastrophal aufhören. Wenn die beiden den Willen haben, sich zusammenzuraufen und miteinander zu arbeiten, wird es was. Andererseits, wenn der Herr ein Ehepaar zusammenführt, wie zum Beispiel Isaac und Rebekka, und sie sich eben nicht verleugnet, sondern anfängt zu manipulieren, Strippen zu ziehen, den Vater austrickst, dann kann es zur Zerrüttung führen. Der Herr hat sie zusammengeführt, ihre menschliche Blödheit hat sie wieder auseinandergebracht. Dass Mord und Totschlag geherrscht haben unter diesen Brüdern. Furchtbare Sache. Bei David und Bathseba war das anders. Sie haben katastrophal begonnen, aber sind gut geendet. Und ihr Sohn, Bathsebas Sohn, hat den Thron bekommen, so wie das in der Zeit war. Okay, gut, lass mich weiterlesen jetzt. Wir kehren zurück zu Lukas Kapitel 9, Vers 23. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf, täglich, sag mal nochmal täglich, und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, das Wort Leben ist auch interessant. Der Mensch ist dreieinig, Geist, Seele, Leib, so wie der Gott, der ihn geschaffen hat, dreieiniges, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Deswegen gibt es im griechischen Urtext auch drei Worte für Leben. Zoe, Psyche und Bios. Zoe ist das geistliche Leben, das dir überhaupt Leben gibt. Tiere haben dieses Leben, du hast dieses Leben, seine Qualität Gottes, die er gibt, die uns lebendig macht. Kommt unser Wort Zoo davon, Zoologie und so weiter. Dann gibt es noch Bios, das biologische Leben, das mit den Hormonen zu tun hat und mit all diesen Dingen, mit den Genen und so weiter und so fort. Biologisches Leben. Man kann ein biologisches Leben beenden, ich meine, jedes biologische Leben endet irgendwann, aber man kann es auch beenden durch eine Tötung zum Beispiel. Na, der Mensch ist nicht unsterblich. Kein musste das erleben. Und sogar Adam, der erste Mensch, geschaffen von Gott, um ewig zu leben eigentlich, ist gestorben. Wegen des Sündenfalls. Aber hier steht weder Zoe noch Bios. Hier steht das griechische Wort Psyche. Dieses Wort Psyche bedeutet außerdem Seele. Du hast es erraten, ganz genau. Psychologie, Seelologie. Gibt es nicht dieses Wort? Klingt ja auch bescheuert irgendwo. Hier ist auf jeden Fall die Rede, nicht von deinem biologischen oder geistlichen Leben, sondern von deinen Gefühlen und von deinen Gedanken. Wer seine Gefühle und Gedanken retten will, wer also gute Gefühle zum Wichtigsten macht, zur absoluten Priorität in seinem Leben macht, der wird es verlieren. Wer sein Leben, seine Gefühle, seine Gedanken retten will, das Wort retten ist durchbringen um jeden Preis, der wird es verlieren. Ich meine, Jesus sagt, wenn du nur auf das eingehst, was du willst, dann wirst du dich zum Schluss nicht zufrieden fühlen. Es wird nicht passieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Also Leben verlieren um seinetwillen klingt nach Märtyrertum, aber das ist hier nicht zwingend gemeint. Natürlich stimmt es auch, wenn man dich tötet, weil du Christ bist, dann lebst du bei Jesus weiter. Das ist eine Art und Weise, das auszulegen, schon klar. Nur, da steckt wesentlich mehr noch drinnen. Wer sein Leben, seine Psyche, das bedeutet seine Gefühle und seine Gedanken nicht gar so ernst nimmt, wer sich nicht immer durchsetzen muss, wer nicht immer seinen Schädel durchsetzen muss und seinen Willen kriegen muss, um Jesu Willen, wer auch immer wieder mal was Nützliches tut, Wer auch die Vorteile des anderen im Auge hat. Ja, nicht nur die eigenen Bedürfnisse, sondern auch die Bedürfnisse des anderen im Auge hat. Wer so lebt, der wird es retten. In anderen Worten, wenn du diese guten Gefühle nicht willst und nicht suchst, wenn das nicht die Priorität ist, dann bekommst du sie. Geschenkt, nebenbei. Finde ich interessant. Muss man aber wissen, muss einem gesagt sein. Amen. Denn was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Verlieren tust du dich, wenn du ganz auf die dunkle Seite der Macht wechselst. Und einbüßen tust du dich, wenn du Kompromisse mit der Welt machst, die sich nicht gebühren. Na, Jesus erinnert sich natürlich hier an die Versuchung, die der Teufel ihm angetragen hat, als er auf dem Berg oben war und die Reiche der Welt gesehen hat. Was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne? Was hätte mir das genützt, wenn ich die Knie vor dem Teufel gebeugt hätte und die Reiche der Welt bekommen hätte von ihm? Dann hätte ich ihn als Gott und als Chef akzeptieren müssen. Dann hätte ich nach seinen Neigungen leben müssen, hätte er seinen Bedürfnissen Raum geben müssen in mir hatte ich aber keine Lust dazu. Das ist hier das Echo dieser Begebenheit. Was würde es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüße? Wenn er ganz kriminell wird oder wenn er Kompromisse macht, die sich nicht gebühren, wenn er schummelt und lügt und betrügt und diese Dinge tut, wird es nicht packen dann. Dann gewinnst du vielleicht die Welt, aber das ist kurzfristig, denn du wirst diese Welt wieder abgeben, schau. Aber wenn du hier mit Gott gehst, dann gefällst du ihm und dann baut er umso eifriger an deinem Haus im Himmel. Glaubst du das? Und dann wird es besonders schön. Amen. Schau, lass mir jetzt auf Folgendem enden. Es ist wichtig, dass wir die Gnade und die Güte und die Barmherzigkeit und den guten Willen Gottes immer vor Augen haben. Viel zu viele von uns denken, oh ja, Gott hat wieder was gegen mich, deswegen passieren mir diese oder jene Dinge. Aber das ist nicht zwingend der Fall. Es gibt in der Bibel, gleich im Markus-Evangelium Kapitel 1, einen Mann, einen Aussätzigen, der gedacht hat, er ist von Gott verflucht. Warum? Weil er Aussatz hatte. Als Aussätziger bist du ein Zombie, eine lebendige Leiche. Du kannst niemandem mehr die Hand schütteln, weil deine Finger nach und nach abfallen. Die faulen dir ab. Okay, solche Leute schauen furchtbar aus. Sie können auch nicht mehr mit den Leuten zusammenkommen, mit denen sie gern zusammenkommen würden. Ihre Familie müssen sie verlassen und müssen einsam in der Wüste leben. Wenn ihnen zufällig jemand begegnet, müssen sie rufen, unrein, unrein. Und wenn sie ankommen und nicht merken, dass jemand anderer ihnen entgegenkommt, dann werfen die Leute ihnen Steine entgegen. Und wenn du mal von so einem Stein getroffen wirst, ja, dann denkst du dir, oh, was ist denn jetzt los? Dann fühlst du dich nicht willkommen geheißen unter den Menschenkindern, dann fühlst du dich in der Konsequenz von Gott verflucht. Wenn dir so ein Schicksal zuteil wird, dann fühlst du dich von Gott verlassen und verflucht. Und ein Mann, ein Aussätziger, hat von Jesus gehört. Im Markus Kapitel 1. Er hat von Jesus gehört, dass Jesus umhergeht als mächtiger Mann Gottes und Kranke heilt, Tote auferweckt, alle möglichen wunderbaren Dinge, du Dämonen austreibt. Der Mann könnte ihm helfen, wenn er wollte. Jesus könnte dem Aussätzigen helfen. Aber will Jesus das? Denn er ist ja verflucht von Gott, dieser Aussätzige. So fühlt er sich, das denkt er, das glaubt er. So sieht er die Welt. Wenn er die Augen morgens aufmacht, denkt er sich, wieder ein verfluchter Tag im Fluch des Herrn. Und er denkt sich, wenn ich jetzt auf diesen Mann Gottes zugehe und er ist ein Mann Gottes, dann ist es so eine Sache. Denn dann könnte Gott den ja an meine Sünden erinnern und jetzt bin ich schon unter einem Fluch, aber dann spricht er vielleicht noch einen größeren Fluch aus über mich. Andererseits, was hat er zu verlieren? Er stirbt sowieso, dieser Aussätzige. Er nimmt also seine ganze Courage zusammen und er geht zu Jesus. Irgendwo sieht er Jesus predigen im Gelände. Seine Jünger sind auch da. Und irgendwann ist Jesus fertig mit der Predigt. Und die Leute verlaufen sich und Jesus und seine Jünger stehen auf und gehen abseits. Und da kommt dieser Mann aus seinem Versteck heraus und geht auf Jesus zu. Erst geht er langsam, denn er ist gewöhnt, von einer Menschenansammlung Steine ins Gesicht zu bekommen. Aber hier nimmt keiner einen Stein in die Hand. Und Jesus schaut ihn an und Jesus tut nichts. Zumindest sagt er nicht, geh weg oder irgendwie sowas. Der Mann ruft, unrein, unrein, aber es beeindruckt niemanden. als alle schauen auf Jesus und Jesus erlaubt, dass der Mann zu ihm kommt. Jesus winkt und sagt, komm. Und dann kommt der Mann und steht vor ihm. Ein Ohr ist ihm schon abgefault. Er sieht aus wie ein Totenschädel, weil die Nase auch weg ist. Und die Lippen sehen auch nicht mehr gut aus. Und er steht vor Jesus mit seinen Armstümpfen, mit seinen Händen, die nicht mehr gut aussehen. Der Zombie steht vor Jesus und sagt, wenn du willst, kannst du mich heilen. Aber ob Jesus will, das ist die Frage. Denn, hey, es ist ein Fluch Gottes. Das ist die Überzeugung dieses Kranken. Aber wenn Jesus wollen sollte, dann könnte er ihn heilen. Will er. Und Jesus kriegt in dem Moment ein Signal vom Vater ins Herz gefunkt. Es heißt, er wurde innerlich bewegt, heißt es da. Und dieses innerlich bewegt werden, das ist das Signal, das der Vater durch den Geist ins Herz Christi hineinfunkt. Und in dem Moment weiß Jesus, was zu tun ist. Und Jesus geht auf diesen Mann zu und er legt ihm die Hände auf, er rührt ihn an und sagt zu ihm, ich will, sei geheilt. Und in dem Moment durchfährt den Mann der Blitz Gottes und er merkt, wie die Krankheit, wie dieser Krankheitsteufel aus ihm heraus weicht und er ist kein Zombie mehr. Er steht da in der Herrlichkeit Gottes, er weiß gar nicht, wie es ihm geschieht. Er rudert mit den Händen und er denkt sich, was ist denn da los? Er fängt an zu schreien vor Begeisterung. Und als er dann seine Hände anschaut, dann sind die wieder da und er fasst seine Nase an und die ist auch wieder da. Und er ist total begeistert. Und Jesus sagt zu ihm, sag's nicht weiter. Herr, das ist ein frommer Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen wird. Der Mann kann nicht anders. Ja, er natürlich erzählt das rum. Das ist das Erlebnis seines Lebens. Warum sage ich euch das? Wenn du dich so fühlst, als ob ein Fluch Gottes auf dir wäre, komm zu Jesus. Wenn Jesus Glauben in dir sieht, dann nimmt er diesen Fluch weg und du kriegst einen niegelnagelneuen Anfang. Falls du diesen Anfang haben möchtest, dann lade ich dich jetzt ein, gib dein Leben Jesus. Bet einfach mit, wir beten jetzt alle miteinander und wir laden Jesus in unser Leben ein. Halleluja. Den Heiler, der den Fluch bricht, der Einzige, der das überhaupt kann, der wird dann in deinem Leben aktiv. So lass uns beten miteinander. Sag mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu, Herr. Amen. Wenn du das mit gläubigen Herzen gebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren. Jesus lebt in dir und es geht aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.